Es ist natürlich möglich, dass man durch das eigentlich das Potenzial, das das vielleicht hätte, oder wo die Menschen, die rum wären, die das vielleicht wieder machen, abgeschreckt würden. Das kann sein. Das wissen wir einfach im Moment nicht. Das müssen wir schauen. Was ich interessant finde, ist, dass, seit das jetzt medial öffentlich geworden ist, dass die Vernehmlassung gestartet ist, Mitte Dezember, habe ich inzwischen bereits 20 Mails bekommen von Leuten, die sich sozusagen schon bewerben. Also die sagen, hey, da bin ich und ich werde dann interessiert.
Stammtisch. Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie auch mal ändern darf. RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neue Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung Reformiert und bei mir ist ein Mann mit radikalen Ideen, wie er selber im Reformiert gesagt hat, der Thomas Schuffelberger. Der Thomas Schuffelberger ist Leiter Pfarrausbildung bei der Konkordatskirche. Das sind eigentlich alle Kirchen von der Deutschschweiz. Ohne BJUSO, also Bern, Jura, Solothurn. Herzlich willkommen.
Danke. Thomas. Merci.
Und eben, du hast das neue Jahr gerade lanciert mit dem Plan P, wo wird den Pfarrmangel bekämpfen, indem dass Leute mit Berufserfahrung und akademischer Bildung ab 55 können das Pfarramt übernehmen. Du hast im Reformiert gesagt, du hättest aufgrund von der Lage in vielen Kirchengemeinden sagst du in einer Kaffeepause zu Risiko gekommen, es braucht eine radikale Lösung. Sag uns doch, warum die Idee, wo die Radikalität von deiner Idee liegt.
Gell, gute Ideen passieren oft so in informellen Räumen. Und manchmal passiert es tatsächlich beim Kaffee oder bei einem Austausch zwischen den Leuten, die sich anfangen zu überlegen, wie könnten wir Lösungen entwickeln für Problemstellungen, die sich zeigen. Und das war anfangs 24 auch so gewesen. Es hat sich herauskristallisiert oder verschärft, dass wir bei der Arbeitsstelle A und W vermehrt und wirklich fast wöchentlich Telefon hatten von Pfarrwahlkommissionen, die verzweifelt auf der Suche sind nach Pfarrpersonen und die dann hoffen, dass ein Vikar oder eine Vikarin, die in unserem Studiengang ist, dann für sie allenfalls in Frage käme und die fragen, ob wir ihnen nicht könnten, Vikarinnen, Vikar zuweisen, sozusagen, dass sie ihre Stellen können besetzen können. Das sind häufig Leute oder Gemeinden aus peripheren Regionen, Bergregionen, Randregionen, wo teilweise wirklich seit 2-3 Jahren einfach niemand findet. Und wenn sie die Stelle ausschreiben, haben sie 0 Bewerbungen. Das ist sozusagen wie die Ausgangslage gewesen. Und die Frage ist einfach gewesen, was passiert, wenn der Zustand jetzt noch schlimmer wird? Wir wissen aus statistischer Arbeit, dass die grossen Pensionierungswellen kommen erst noch. Was wird passieren? Und eine Hypothese ist gewesen, dass es so zu einer Art Dammbruch könnte kommen. Die Kirchengemeinden, die niemand findet, seit 2 oder 3 Jahren, die tun zunehmend auch Druck ausüben gegenüber ihren Kirchenleitungen und sagen, warum tun ihr das Wahlfähigkeitszeugnis nach wie vor so hoch hängen? Wir kennen jemanden, der sich vielleicht doch noch im Gespräch beworben hat und wo wir mal angeschaut haben, der wäre doch super.
Was sind denn das für Personen? Also mit freikirchlichem Hintergrund?
Das sind teilweise Leute mit freikirchlichem Hintergrund, die sich trotzdem, dass sie keine Ausbildung haben, bewerben. Und die Pfarrwahlkommissionen haben manchmal ein bisschen Mühe, dann im ersten Moment zum Beurteilen, hat jetzt jemand die Ausbildung, die notwendig ist oder nicht.
Und dann, also was ist das für eine Uni, die da drauf steht? Irgendwo in den USA?
Das sind manchmal Bibelschulen in Deutschland, es sind manchmal Bibelschulen in der Schweiz oder es sind manchmal amerikanische, teilweise so Fernuni-Abschlüsse in Theologie. Genau, es sind manchmal auch Leute, die sich ganz aus einem fremden Gebiet melden, die einfach das Gefühl haben, das könnte ich doch auch. Manchmal sind es aber auch Leute, die schon in den Kirchengemeinden bekannt sind, entweder mit einer Anstellung, Jugendarbeitende, Sozialdiakon oder vielleicht auch ehrenamtlich Engagierte. Und die melden sich dann und die machen eine gute Falle, die können gut reden, die sind sympathisch und dann sagen die Pfarrwahlkommissionen, ja, aber wieso können wir jetzt den nicht anstellen? Und die Hypothese ist, wenn der Druck zunimmt, wenn die Not noch grösser wird in den nächsten Jahren, dass es dann eigentlich zu einem Dammbruch auch könnte kommen, dass dann eigentlich Kantonalkirchen anfangen oder auch Kirchengemeinden anfangen, einfach trotzdem irgendwelche Leute anstellen. Und das passiert schon jetzt. Also es gibt schon jetzt Menschen, die manchmal auf der Website, sieht man das, die mit ganz seltsamen Bezeichnungen angestellt werden, weil man keine Pfarrpersonen mehr findet. Also zum Beispiel kürzlich auf einer Website habe ich gesehen, jemand, der sich bezeichnet als theologischer Coach.
Und aber ein Pfarramt ausübt.
Auf eine Art bei einer vakanten Pfarrstelle einfach angestellt worden ist. Ganz streng genommen, vermutlich kirchenrechtlich nicht eine Pfarrstelle inne hat, aber dann eigentlich trotzdem so Aufgaben übernimmt, weil es einfach niemand findet. Mhm. Oder an anderen Stellen sieht man manchmal den
Begriff. Das sind so Durstellvertretungen quasi.
Vielleicht so irgendwie. Mhm.
Was oder früher oder häufig pensionierte Pfarrpersonen machen, oder?
Ja, genau. Also, das war auf eine Art Ausgangslage. Und in diesen Gesprächen an verschiedenen Orten, auch mit den politisch Verantwortlichen im Konkordat, hat sich herauskristallisiert, es wäre besser, wenn in diesen Jahren, wo das wirklich ein grosses Problem ist, wenn das Konkordat oder die 19 Konkordatskirchen das miteinander lösen, das Problem. Und nicht einfach an 19 verschiedenen Kantonen oder sogar auf regionaler oder Gemeindesebene 100 verschiedene Lösungen entwickelt werden für das Problem. Weil der Pfarrberuf als Beruf und auch so berufspolitisch denkt, würde grösseren Schaden nehmen, wenn es jetzt in Zukunft ganz unterschiedliche Lösungen gäbe, an jedem Kanton wieder anders, als wenn man würde gemeinsam Lösung finden, wo man jetzt miteinander ein paar Jahre lang könnte eine kreative, gute Lösung finden. Und dafür aber schauen, dass eigentlich das, was wichtig ist für den Pfarrberuf und auch für die Attraktivität des Pfarrberufs, was wichtig ist, dass man das eigentlich könnte behalten oder ein Stück weit auch schützen. Ja.
Und eben, die gute Idee basiert ja jetzt darauf, dass sollen Leute mit, also akademischer Abschluss ist Voraussetzung, ist die Schwelle. 55 ist auch die Schwelle. Aber dann, du hast vom Dammbruch geredet und jetzt ist es ja häufig so bei Ideen, vielleicht sogar bei guten Ideen, sie werden gerne von zwei Seiten kritisiert. Und ich fange mal von der einen Seite an. Die eine Seite, so ein bisschen die, wo ich auch so ein bisschen wahrnehme aus der Pfarrschaft, vielleicht zum Teil auch ein bisschen gewerkschaftlich gesteuert wahrscheinlich, sagt, der Dammbruch ist schon da, weil nämlich ich müsste nur 55 sein, ich muss ein Studium abgeschlossen haben, egal ob Physik oder Maschinenbau oder Philosophie. Und ich komme durch ein Assessment durch und dann 3 Monate, oder? Ich komme in so einen Schnellbleich über und dann kann ich das Pfarramt übernehmen. Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, da ist der Dammbruch schon da. Also für was dann Theologiestudium, für was Hebräisch, Altgriechisch, Latinisch, wenn ich auch als Physiker oder Physikerin das nachher kann übernehmen kann. Also ist der Dammbruch doch eigentlich schon, also das ist doch der Dammbruch.
Mhm, genau, das ist aber ein Missverständnis, bin ich überzeugt. Weil die Lösung, die jetzt das Konkordat auch diskutiert hat, und das ist ja nicht einfach meine Lösung jetzt, sondern das Konkordat hat über das diskutiert, die Konkordatskonferenz hat gefunden, das wäre ein sinnvolles Vorgehen und das geben wir jetzt in die Vernehmlassung. Die Lösung ist rein temporär und ist eine reine Notfalllösung. Genau, es ist ein Notfallplan. Und es ist nicht so, dass jemand, der 53 ist, der Physiker ist, es kommt immer das Beispiel interessanterweise, kann überlegen, ja, jetzt muss ich überlegen, soll ich den Quest machen, so 3 Jahre Studium und so und nachher noch das Vikariat, oder soll ich das machen? Und ja, jetzt wähle ich lieber das, weil das ist ja einfacher.
Also das der Quest ist ein Quereinsteigstudium, wo ein verkürztes Studium ist, aber eben noch Theologiestudium.
Und wo sehr intensiv ist, genau. Also es ist nicht so, dass das wie ein neuer Weg ist, ein neues, dauerhaftes Angebot, wo Leute sich darauf vorbereiten
könnten. Das ist kein Passerelle ins Pfarramt.
Überhaupt nicht, wirklich in keiner Art und Weise, sondern Der Mechanismus dahinter, auch kirchenrechtlich, ist so oder wird so sein, oder ist so vorgeschlagen im Moment, dass eine Konkordatskonferenz muss eine Mangellage erklären muss. Also eine Pfarrmangellage. Und nur wenn sie das erklärt, den Mangel, nur dann kann man Leute zulassen nach dem Plan P. Und in dem Moment, wo die Konkordatskonferenz die Mangellage für beendet erklärt, dann geht der Weg einfach ohne weiteres einfach zu.
Aber das heisst doch, übersetzt, wenn wir keine Zahnärzte mehr haben, dann können wir auch eine Schuhmacherei einstellen.
Das kann man natürlich so sagen. Und natürlich findet man so Beispiele, wo es dann wirklich sehr unangenehm wäre, wenn man das würde genau in einer ähnlichen Art anwenden. Also jetzt in meinem Fall wäre es zum Beispiel der Pilot, oder? Wo ich auch nicht will, im Flugzeug
sitzen. Genau, sitze, können wir auch irgendwo Segelflugzeuge
ja, genau. Hat. Das sind immer so Beispiele, ich weiß auch nicht. Es ist ja klar, dass das beim Chirurg nicht funktioniert und beim Pilot und so. Ich glaube, wenn man das als das nimmt, was es ist, nämlich als eine temporäre, vorübergehende Notfalllösung, um eine Notsituation und einen Überdruck im System ein bisschen zu verringern. Und wenn man das sehr verantwortungsvoll macht, nämlich, dass man die Leute, die solche Pfarrstellen dann werden verwalten, dass man die sehr sorgfältig auslässt, dann, glaube ich, ist das verantwortbar, weil es ist ein Beruf, wo es einfach sehr viel Empathiefähigkeit braucht. Man hat sehr viel mit Menschen zu tun, in unterschiedlichen Lebenssituationen. Es geht darum, Menschen zu begleiten in ihren Glaubens- und Lebensprozessen, Lernprozessen. Es geht darum, ein Stück weit auch Ansprechperson sein in der Öffentlichkeit für Menschen, die Kontakt suchen mit der Institution. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wenn man eine gute Einführung gibt und wenn man Menschen gut auslässt, also wenn Leute aus ihrer bisherigen beruflichen Erfahrung schon viel mitbringen in diesen Feldern, dass es dann für so eine Notsituation vertretbar ist. Und nochmal, lieber dann in so einer Art gemeinsam Standards setzen, gemeinsam Auswahlkriterien festlegen, statt einfach das frei lassen und dann einfach eine Situation zu haben, wo wirklich alle möglichen, vielleicht auch sehr speziellen, vielleicht auch sehr komischen Menschen dann überall in der Schweiz anfangen, irgendwelche pfarramtlichen Arbeiten zu übernehmen.
Ja, und du lieferst gerade den Steilpass für die Kritik von der anderen Seite. Komische Menschen gibt es auch in der Akademie. Da reden wir beide wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Ich arbeite in einem Berufsfeld, wo es eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielt, welchen Berufsweg das man gegangen ist. Also sicher spielt der Rolle, das ist falsch, spielt eine Rolle, aber es gibt ganz unterschiedliche. Also ich habe mit tollen Leuten zusammen geschafft, die nach 3 Semestern Geschichte gemerkt haben, das ist es nicht, und abgebrochen haben und dann im Journalismus gelandet sind. Ich habe mit Leuten geschafft, die gut qualifizierte Berufsleute sind, nicht akademisch, aber wo ich können erfahren konnte, wie viel dass man in unserer Berufsbildung lehrt. In Berufsschulen, Berufsmaturen lehrt man auch Empathie und Reflexionsfähigkeit. Und wo am Schluss eigentlich das zählt, welche Skills bringe ich mit für den Beruf oder für diese Aufgabe. Und das ist ja in ganz vielen Berufsfeldern so, dass in einer Bewerbung nicht vielleicht steht, gewünscht ist ein Hochschulstudium, aber vor allem wichtig ist, welche Fähigkeiten bringst du mit, welche Berufserfahrung, vielleicht auch welche Lebenserfahrung bringst du mit. Und da, also quasi eine Prävention gegen komische Leute ist ja weder die Matur noch nicht einmal eine Dissertation. Also übrigens, ich kenne ganz tolle Leute mit Dissertation und habe, das meine ich gar nicht, aber das ist ja kein Kriterium, um irgendwie etwas auszuschliessen. Also,
Auf jeden Fall, also diese Beobachtung kennen alle Beispiele in beide Richtungen. Also das ist definitiv so. Ich glaube, bei dieser Skizze, die jetzt in der Diskussion ist, haben wir uns wie orientiert einfach an den bisherigen Zulassungskriterien für den Pfarrberuf. Regulärer Pfarrberuf ist eigentlich immer ein Masterstudium gewesen und es wird auch bleiben. Das hat verschiedene Gründe, können wir nachher noch darüber reden vielleicht. Für den Quereinsteigerstudiengang, den wir seit längerem haben, ist jetzt seit dem letzten Herbst ist jetzt das Zulassungskriterium so definiert, dass man gesagt hat, wenn jemand aus einem anderen Feld ein Hochschul- oder Fachhochschulstudium schon gemacht hat, entweder mit Bachelor- oder Masterabschluss, dann kann er zugelassen werden. Jetzt haben wir einfach mal in dieser Skizze den Ansatz oder die Hürde quasi genau gleich übernommen, also wie beim Quest-Studium. Jetzt kann es aber durchaus sein, dass das gar nicht so stimmt. Also dass wir, wenn jetzt viele Rückmeldungen machen, auch aus ihren Erfahrungen, die sie haben, auch im Kontakt mit Leuten, die sie kennen, oder auch vielleicht mit dem Gedanken, dass es vielleicht auch eine interessante Option wäre für Leute, die jetzt 20 Jahre lang Katechetik gemacht haben in der Kirchengemeinde, könnte es durchaus sein, dass man dort einfach nochmal muss schärfen oder anpassen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man am Schluss einfach sehr viel mehr Wert legt auf das Assessment. Also dass man sagt, egal wer kommt, wir machen sehr ein genaues und sehr ein scharfes Assessment und wir prüfen die Menschen auf Herz und Nieren und beobachten, ist denn das, was es braucht für diesen Beruf, eben an Reflexionsfähigkeit, an Empathie und Kommunikationsfähigkeit, auch an Teamfähigkeit, ist das vorhanden? Und dann spielt es vielleicht nicht so eine Rolle, woher jemand kommt und was jemand schon gemacht hat, aber ob einfach das sichtbar und beobachtbar ist im Moment, spielt eine größere Rolle. Ich glaube, es gibt verschiedene Entwicklungen auch in verschiedenen Berufsfeldern, wo das auch jetzt in die Richtung geht. Also auch gerade im Zug von Fachkräftemangel gibt es verschiedene andere Branchen, wo, also wie im Journalismus, wo es wichtiger ist, was jemand einfach mitbringt und ob jemand die Kompetenzen hat, die es braucht. Und die ganz genauen Papiere, die jemand gemacht hat, sind vielleicht weniger wichtig.
Ja, Journalismus ist vielleicht nicht so ein gutes Parallelbeispiel, weil es ja dort gar keinen Weg gibt. Also zumindest, als ich angefangen habe, hat es auch die Kommunikationsfachhochschulen noch nicht gegeben. Und das grosse Missverständnis war ja, dass das Publizistikstudium irgendwie in den Journalismus führt. Das hat man dann spätestens im dritten Semester gemerkt. Also von dem her gibt es diesen Weg dort gar nicht. Und es gibt ja durchaus Berufe, wo diesen Weg gar nicht kennen. Und natürlich ist im Pfarrberuf anders, weil das auch ein Studium ist, wo ganz viele anfangen mit dem Berufswunsch Pfarrberuf, oder? Und das ist jetzt, so wie ich studiert habe, nicht so gewesen. Also ich habe nicht für einen Beruf studiert. Also es ist ja, auch das Theologiestudium ist ja so ein bisschen ein Hybrid zwischen Studium und Berufsausbildung. Also zumindest auf einem Gleis.
Also zumindest in der individuellen Wahrnehmung von den Studierenden auf jeden Fall.
Ja, und ist ja dann auch genau angehängt mit also schon, also es gibt ja auch die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Fakultät. Ja, da ist vielleicht wirklich das Medizinstudium so ein bisschen etwas Ähnliches, aber ganz viele andere, viele Studiengänge, da gibt es das ja überhaupt nicht. Ja. Oder?
Was mir noch wichtig ist an dieser Stelle, um nochmal schnell betonen, ich glaube wirklich daran, dass für die reformierte Kirche ist es und bleibt es wichtig, dass Pfarrerinnen und Pfarrer einen akademischen Beruf, als akademischer Beruf positioniert ist. Und zwar nicht, weil es individuell andere Beispiele gibt, also das ist auf jeden Fall so, aber ich glaube, das spielt eine Rolle in der Fragestellung von der Anerkennung vom Staat oder vielleicht auch in gewissen Kantonen von den Staatsbeiträgen oder wo der Staat bereit ist, auch Kirchen zu unterstützen. Ich glaube, ein grosses Argument für den Staat ist, dass eben auf der Kanzel der reformierten Kirche nicht populistische Schreihälse stehen, wie es mal Jacqueline Fehr an einer Rede formuliert hat, sondern reflektierte Menschen, die in einer guten Art auch ihren Glauben und über Religion nachgedacht haben und das auch können vermitteln können.
Aber ist das nicht recht gefährliches Argument jetzt aus Kirchensicht, weil man dann quasi, dass man Subventionen auch überkommt, legt man die Schwelle. Weil auch da, also es gibt auch akademisch bildete Schreihals.
Das stimmt.
Auf der Welt und auf der Kanzel.
Auf jeden Fall, ja.
Und also mit einem Pult.
Genau. Also mit dem Argument kann man natürlich jede Standardisierung auch eine Art torpedieren. Oder man kann sagen, jede Art von Standards in einem Beruf kann man mit dem Argument eigentlich ja, kann man angreifen. Wieso soll man bei den Ärzten und bei den Chirurgen gewisse Standards anwenden? Wenn jemand ein Naturtalent ist und handwerklich begabt ist, könnte das vielleicht auch. Also
ich meine, die Verknüpfung mit den Staatsbeiträgen klingt schon ein bisschen so, ja, wir getrauen uns nicht wirklich aufzutun und zu überlegen, was hilft uns, sondern wir wollen auch einfach weiterhin so unterstützt werden wie bis jetzt.
Das
und
ist
nicht quasi absinken auf eben andere Religionsgemeinschaften wie jetzt muslimische Gemeinden, die sich ständig rechtfertigen müssen, dass ihre Imam nicht studiert haben oder halt irgendwie Sarajevo studiert haben und nicht in Zürich, weil sie jetzt Zürich gar nicht können.
Genau. Das wäre natürlich sicher einfach verkürzt. Also das kann auch nicht das einzige Argument sein, jetzt aus Sicht der Kirche. Ich finde es einfach noch ein spannendes Argument, so wie aus einer Aussensicht. Also ich finde, die ganze Frage von Religionsfrieden, vom Zusammenleben, auch, dass da die Religion und die religiösen Gemeinschaften auch eine Rolle spielen und eine Verantwortung haben, das finde ich schon ein interessantes Argument. Also ich würde es mehr von dort her anschauen. Und dann finde ich aber schon auch, es gibt auch ein theologisches oder ein kirchliches Argument. Ich finde auch, oder das ist vielleicht meine persönliche Meinung, ich will Mitglied sein in einer Kirche, die eine gesunde Form von Glauben und Religion vermittelt. Und ich will in einer Kirche Mitglied sein, wo man auch kritisch reflektiert über religiöse Fragen oder Phänomene. Und das ist mir persönlich wichtig, oder? Und das, glaube ich, hat auch ein Zusammenhang so mit der Qualität von Religion, die gelebt wird in einer Gemeinschaft. Und ich glaube, das hat am Schluss sogar auch etwas damit zu tun, wie man mit den Menschen umgeht und wie verantwortungsvoll, dass man Menschen begleitet in ihren Glaubensprozess und in ihren Übergangssituationen, die sie im Leben antreffen. Und da möchte ich gerne wirklich Leute haben, die sehr gut darüber nachgedacht haben, was für eine Rolle Glauben kann spielen für Menschen und wo das auch in einer Art kommunizieren können, dass es eben hilfreich ist und dass es Menschen hilft, neue Handlungsmöglichkeiten zu entdecken in ihrem Leben und nicht, wo mithilft, zum Angst zu verbreiten und Leute irgendwie gefangen zu halten in Konstrukten, die einfach nicht gesund sind. So. Also das ist für mich auch noch ein innerkirchliches oder ein theologisches Argument eigentlich, wo dafür spricht, dass es in der Kirche neumet, in einer Kirchengemeinde neumet, jemanden braucht oder eine Rolle braucht, oder jetzt in unserem Fall der Beruf, Pfarrerin, Pfarrer, braucht, der in so einer Art und Weise kann über Religion nachdenken und das auch vermitteln. Und an dem das halte ich auch so ein bisschen fest.
Das würde ich auch das sicher unterstützen, dass man das hofft. Aber wenn man wirklich daran festhalten will, dann müsste man doch sagen, eben, wir brauchen Leute, die den hebräischen Urtext kennen und wissen, woher die Übersetzung kommt. Und ich muss jetzt nicht Physik nennen, ich kann auch irgendetwas anderes nennen, sogar ganze Geschichte oder was auch immer. Ja. Das Wissen, die Auseinandersetzung mit biblischen Texten, die im Theologiestudium stattfindet, das kann ich ja nicht in 3 Monaten kompensieren.
Nein, auf keinen Fall. Ja.
Und also das fehlt ja dann.
Das fehlt.
Zwungenermassen.
Genau.
Und wie schmerzhaft oder wie relevant ist das, dass das fehlt?
Also es ist sehr schmerzhaft und es ist wirklich nur, ich sage es nochmal, eine Notfalllösung. Also es ist eine temporäre Übergangslösung, um noch einen grösseren Dammbruch zu verhindern oder um noch eine grössere Diversität an mehr oder weniger guten Lösungen zu verhindern, die dann eben wahrscheinlich für den Pfarrberuf eben schädlicher wäre. Also insgesamt oder auf die Länge gedacht. Aber es ist sehr schmerzhaft und ich finde, wir versuchen das in dem Modell, das wir vorgelegt haben, zu kompensieren, indem wir sagen, wir erwarten genau die gleichen Standards, wie in der Sozialdiakonie gefordert werden, für die sogenannte doppelte Qualifikation.
Das heisst,
das ist jetzt ein relativ neues Dokument, wo sich die Diakonie Schweiz darauf geeinigt hat, für die doppelte Qualifikation in der Sozialdiakonie braucht es einerseits eine sozialfachliche Kompetenz und es braucht theologische Kompetenz, und zwar im Umfang vom Theologiekurs für Erwachsene. Das ist eigentlich sehr eine intensive theologische Ausbildung, die man überkommt, wenn man den Theologiekurs für Erwachsene macht. Das ist ein Erfolgsmodell seit mehreren Jahrzehnten. Da geht man 3 Jahre lang sehr intensiv, also mit Abend- und Wochenendkursen, geht man auf einen Bildungsweg in Theologie und wird sehr fundiert eingeführt in theologische Grundlagen.
Und das brauchen die Plan-P-Leute auch?
Das brauchen die Plan-P-Leute. Also das ist sozusagen das, wo man dann sagt, neben diesen 3-monatigen intensiven Einführungen, was ist überhaupt System Kirche gemeint, was sind deine Aufgaben, was sind Tools und Skills, um überhaupt das zu meistern, wird gefordert, in den ersten 3 Jahren den Theologiekurs für Erwachsene zu machen, wenn der nicht jemand schon mitbringt. Und das ist uns schon sehr wichtig. Und insgesamt ist das natürlich viel zu wenig, das ist klar. Und darum ist im Entwurf steht auch drin, dass darum die Leute auch nicht Pfarrer, Pfarrerin genannt werden. Die Leute werden auch nicht eine Ordination bekommen. Sie werden nicht einen Pfarrlohn bekommen, sondern sie werden im Entwurf steht als Pfarrverwalter, Pfarrverwalterin bezeichnet. Es ist auf eine Art wie eine Notlösung.
Das ist wie bei den Katholiken Pfarreileiter, die dann warten müssen, bis der richtige Priester kommt zum Messfeier.
Wobei Pfarreileiter sind ja häufig also ausgebildete Theologen.
Ja, Theologen. Klar, aber sie haben halt weh nicht.
Es ist vielleicht, nein, ich finde, wir können es eher vergleichen mit den Kirchengemeinden, wo Kirchengemeinderäte oder Kirchenpflege zurückgetreten sind und wo dann Kantonalkirchen einen Sachwalter einsetzt. Sozusagen jemand, der die Geschäfte führt, solange es kein funktionierendes Gremium gibt oder keine gewählten Leute. Oder? Und so ähnlich wäre das gedacht. Also es gibt eine Vakanz bei der Pfarrstelle und in dieser Zeit von dieser Vakanz übernimmt jemand die Aufgaben und verwaltet eigentlich die Stelle. Und das ist nur eine Notlösung und das ist sehr schmerzhaft, würde ich auch sagen. Aber wie gesagt, es ist in einer paradoxen Art ist es besser, wenn man das in so einer Art geordnet löst, wenn man die Leute sehr genau auslässt, wenn man sie sehr seriös schult, was möglich ist, als wenn man es einfach offen lassen würde und es würde in den nächsten Jahren wirklich ein riesen Chaos entstehen in der Deutschschweiz. Das wäre sicher die schmerzhaftere Lösung, würde ich jetzt mal sagen.
Aber es ist ja interessant, ja. Du bist jetzt im Paradox gewesen. Mhm. Ich würde sagen, ihr seid auch in einem grossen Clinch, oder? Also einerseits, du hast gesagt, wir wollen nicht den Dammbruch, wir wollen weiterhin Pfarrpersonen durchaus privilegieren, weil wir sagen, die bringen eigentlich das mit, was wir brauchen. Und zugleich agieren ja auf einem Markt, der völlig ausgerechnet ist. Und ich stelle mir vor, du hast die Lage von der Pfarrwahlkommission beschrieben, die händeringend suchen. Die sind froh, wenn sie wenigstens eine Bewerbung haben, die sie einladen können, oder? Also man hat dort total ausgerechnete Markt. Und andererseits muss man jetzt noch Hürden reinbauen bei dem Notfallplan, dass man die Leute, die man dann sucht, nicht gleichstellt mit Pfarrpersonen. Aber wenn ihr ja gute Leute wollt, dann müsst ihr ja auch attraktiv sein. Also dann müsst ihr ja die Plan-P-Stellen attraktiv sein. Und ich stelle mir jetzt vor, ich bin 55, habe viel Berufserfahrung, auch keinen schlechten Lohn mit einem akademischen Abschluss. Und will ich dann 80% vom Pfarrlohn und es darf mich nicht einmal Pfarrer nennen, sondern was? Pfarrstellvertreter,
Pfarrverwalter,
Schmalspurpfarrer oder was auch immer. Genau. Und will ich dann meine letzten 10 Berufsjahre so verbringen, wo überall das Etikett dran klebt? Also als ich bei Reformiert angefangen habe, habe ich das Gefühl, ich hätte nicht Theologie studiert, weil man immer betont hat, das ist der erste Redaktionsleiter, der nicht Theologie studiert hat, aber er ist im Fall trotzdem, oder? Und will ich dann sogar so Pfarrer sein oder ein Pfarramt haben, der sagt, ja, er hat zwar nicht Theologie studiert und er ist nicht richtig Pfarrer, aber er macht es im Fall trotzdem gut. Mhm. Das ist, so sind er doch nicht attraktiv auf einem total ausgetrockneten Markt. Ihr braucht die Leute.
Ja, mal schauen. Also, ich glaube...
Also, siehst du die Gefahr?
Ich sehe die Gefahr. Das ist natürlich möglich, dass man durch das eigentlich das Potenzial, das das vielleicht hätte, oder wo die Menschen, die rum wären, die das vielleicht wieder machen, abgeschreckt würden. Das kann sein. Das wissen wir einfach im Moment nicht. Das müssen wir schauen. Was ich interessant finde, ist, dass seit das jetzt medial öffentlich geworden ist, dass die Vernehmlassung gestartet ist, Mitte Dezember, habe ich inzwischen bereits 20 Mails bekommen von Leuten, die sich sozusagen schon bewerben. Also, die sagen, hey, da bin ich und ich werde dann interessiert. Und die meisten von denen haben bereits ein CV eingeschickt und haben beschrieben, wie ihre biografische, wie ihr Leben ausgesehen hat und wieso sie das jetzt machen möchten.
Und da bist du eher verschrocken?
Oder? Nein, da bin ich überhaupt nicht verschrocken, sondern ich habe eher, also, habe gestaunet und habe gedacht, wow, offenbar, trotz all diesen Einschränkungen, das ist ja auch medial ist das kommuniziert gewesen, das hat man gewusst, trotz all diesen Einschränkungen spricht das sehr kompetente, also zumindest auf dem Papier, sehr kompetente, sehr erfahrene, sehr auch mit Kirche verwurzelte Leute an. Und ich habe gedacht, hey wow, wenn wir die gewinnen könnten, dann hätten wir einen Gewinn auch noch, weil die allermeisten, und das ist auch übrigens, habe ich vorher noch mal sagen, die allermeisten von denen bringen teilweise fundierte theologische Expertise bereits mit. Also es gibt Leute, die geschrieben haben, dass sie schon vor langem so einen Theologiekurs für Erwachsene gemacht haben, dass sie teilweise ein, zwei, drei, vier Semester Theologie studiert haben, einmal zwischendrin. Dass sie ein Studium mit Theologie gemacht haben, das einfach nicht qualifiziert für den Pfarrberuf, vielleicht Religionssoziologie oder Religionswissenschaft. Dass sie jahrelang Erfahrung haben in Kirchenpflege, als Kirchenpflegepräsidentin. Also das sind alles Leute, wo ich den Eindruck habe, kann man jetzt nicht einfach mit dem Schlagwort ja, da kommt so ein BWLer und dann steht er auf Kanzler und so, kann man überhaupt nicht sagen, sondern das sind Leute, die wissen, um was es geht in dieser Kirche, in einer Kirchengemeinde, die das verstehen, die auch die Rolle verstehen. Und wo offenbar findet, für die letzten paar Jahre von meiner beruflichen Laufbahn, wäre das eigentlich ein idealer Abschluss. So,
ja. Aber das ist ja uninteressant. Ich glaube, darum finde ich den Plan B so interessant, weil er ein riesen Fass auftut und ganz viele Bewegung bringt. Auch von unseren Bildern und unseren Gewissheiten, wie die reformierte Kirche doch zu funktionieren hat und wie der Pfarrberuf zu funktionieren hat. Und wenn ich dir so zuhöre und das glaube ich dir natürlich und eben, ich würde natürlich auch sagen, es gibt, eben wenn ich es am Anfang gesagt habe, es gibt sicher Leute, die über einen anderen Weg als Theologiestudium vielleicht sehr geeignet sind für den Beruf. Aber wenn doch Leute mit 55, die in der Kirche verwurzelt sind, die sogar freiwillig, ohne jegliche berufliche Perspektive, dreijährige Theologiekurs gemacht haben, warum haben denn die nicht Theologie studiert? Also weißt, ich merke, wenn ich dir zuhöre, es gehen Riesenfässer auf. Dann muss man sich doch hinterfragen, wieso sucht man dann händeringend Theologiestudierende? Wenn es doch so attraktiv ist, ist es einfach etwas, was man mit 20 nicht will? Mhm. Oder ist das Theologiestudium so aufgestellt, dass die Leute abschreckt? Weil sie denken, nein, jetzt gehen Hebräisch büffeln und Altgriechisch lehren, um überhaupt einmal ins erste Seminar hineinsitzen. Oder ins zweite, muss ja nicht gerade haben. Aber also sind einfach dort die Hürden so hoch, dass euch dort ganz viele gute, interessante, für den Beruf geeignete Leute einfach verloren gehen. Müssen wir nicht viel grundsätzlicher denken. Oder eben das meine ich, bringt es da nicht viel mehr in Bewegung?
Also ich sage nochmal schon etwas zu diesen Briefen, die ich jetzt bekommen habe. Ich glaube individuell, also in diesen Biografien, ist es immer sehr plausibel, wieso dann Theologie vielleicht nicht gewählt worden ist in einer früheren Lebensphase und zuerst mal Physik oder ein anderes Studium und dass jetzt nochmal der Wunsch auftaucht, nochmal so einen Wechsel zu machen. Das finde ich total plausibel und ich hätte jetzt an keiner Stelle irgendwo einen Hinweis gefunden, wo jemand gesagt hat, ja, ich habe mich dann gegen das Theologiestudium entschieden, weil ich nicht will, drei alte Sprachen lernen oder so etwas. Das habe ich jetzt nicht so explizit aufgenommen. Aber
es ist doch ein Paradox, einerseits so eine attraktiven Beruf zu haben, offensichtlich. Ja. Eben sogar in einer Schmalspur-Version.
Ja.
Und zugleich Campus Kappel zu veranstalten und gleich noch zu wenig
Studien
zu
haben. Ja, das stimmt. Und ich meine, logisch, das ist natürlich, hinter dieser ganzen Diskussion steckt ein riesen Berg an Daten und an Überlegungen und an Faktoren, wo wir jetzt wahrscheinlich nicht Zeit haben, um alles genau anzuschauen. Ich meine, da gehört dann auch überhaupt die Reputation von der Kirche als Institution dazu. Also das Theologiestudium ist nur ein Faktor von all dem. Also wir wissen zum Beispiel von Studien unter Gymnasiasten, dass eigentlich das, was der Pfarrberuf anzubieten hat, wäre an sich bei diesen Top-Antworten von den Gymnasiasten, wäre eigentlich genau passend. Also viele Gymnasiasten sagen, ich möchte etwas machen, wo ich kann Sinn finden kann, wo ich kann die Welt verbessern kann und wo ich kann mit Menschen unterwegs sein kann. Und das sind so die Top 3 bei den Gymnasiasten, wenn es um Berufswahl geht. Und das wäre eigentlich genau beim Pfarrberuf anzusiedeln. Und warum das dann trotzdem die meisten nicht das Theologiestudium wählen, das hat jetzt nicht nur zu tun mit dem Theologiestudium selber, sondern mit ganz vielen anderen Sachen. So. Aber was du vorher gesagt hast, finde ich schon noch interessant, dass das mit dem Fass und das auftun, oder? Es ist natürlich jetzt in dieser hauptsächlich durch demografische Faktoren verursacht Pfarrmangel, einfach weil die grossen Jahrgänge jetzt pensioniert werden, ist natürlich so, dass vieles in Bewegung ist in der Berufswelt. Und das ist nicht nur bei der Kirche so, sondern auch ausserkirchlich sind im Gesundheitswesen zum Beispiel sind die traditionellen Berufsrollen, die sind sich am Verändern. Da gibt es Berufsbildentwicklungen, es gibt neue Berufe. Es gibt die Beobachtung, dass letztes Jahr hat das jemand an einem Referat gesagt, ich glaube, 2/3 der heutigen Primarschülerinnen, Erstklässlerinnen werden die Berufe schaffen, die es heute gar noch nicht gibt. Also da ist so viel in Bewegung. Und natürlich ist dann auch die Kirche nicht ein Biotop, wo dann nichts in Bewegung ist, sondern auch da kommt etwas in Bewegung. Jetzt, was mir recht wichtig ist in vielen Diskussionen, bei dem Plan P ist nicht die Idee, dass es eine Alternative ist zu all diesen Diskussionen und zu all diesen Entwicklungsarbeiten, die gemacht werden müssen. Also die ganze Frage, wie der Pfarrberuf in Zukunft aussehen soll, wie ein Theologiestudium in Zukunft muss dastehen, dass es wirklich attraktiv ist, wie die Zusammenarbeit mit anderen Berufen ist, wie allenfalls Personalentwickler ist, die Laufbahn könnte aussehen vom einen in einen anderen Kirchenberuf, wie die Laufbahn aussieht von einem ausserkirchlichen in einen kirchlichen und wieder in einen ausserkirchlichen Beruf. All das sind ganz wichtige Themen für die Kirche und das sind Themen, die man muss behandeln oder wo auch das wird auch schon an verschiedenen Orten wird das thematisiert und wird diskutiert über das. Der Plan P hat nichts mit all diesen Entwicklungen zu tun. Es ist nicht eine Alternative. Also man kann jetzt nicht sagen, jetzt hören wir auf, diskutieren über diese Fragen, weil jetzt haben wir ja Plan P. Das wäre eine Gefahr oder das Missverständnis, glaube ich, bei dieser Variante.
Aber der Plan P ist doch im Kleinen das, wo man eben jetzt kann als Notfallplan und eben, es ist ja sowieso so, dass auch ein bisschen die paradoxe Situation da ist, dass man den Mitgliederverlust beklagt und zugleich zu wenig Leute hat, die Mitglieder betreuen. Oder? Also es ist ja auch ein bisschen, man macht keine Spitalschliessungen, also Pfarramtsschliessungen, sondern ersetzt die trotzdem. Also das wäre ja auch etwas, wo man sich fragen ja, muss man nicht eigentlich dort radikaler denken und ehrlicher sein. Also bringt es jetzt etwas, die Pensionierungswelle, die natürlich massiv ist, also eben ich, zum Beispiel Zahlen aus dem Thurgau, die jetzt 80 Pfarrstellen haben, 40 davon werden vakant in den nächsten 10 Jahren allein durch Pensionierungen.
Also das ist krass. Sieht überall genau gleich
aus. Das ist krass, genau. Oder? Mhm. Und logisch sagen die dann, ja, wieso können wir nicht eine Sozialdiakonin, die seit 15 Jahren da ist, wo ja sie schon ordinieren und als Stellvertretung einsetzen. Wieso können wir die nicht in so einen Plan P nachziehen? Und wieso müssen wir irgendwelche Akademikerinnen von irgendwo suchen? Das ist dann das Argument. Aber eben, da müsste man sich doch fragen, jetzt hat man die Abgänge, müssen wir nicht die Chance nutzen und sagen, statt dass man dann nachher wieder irgendwie Stellen kürzt oder so, sagen, ja, jetzt müssen wir ganz grundsätzlich denken, wie viele Pfarrpersonen brauchen wir überhaupt? Brauchen wir wirklich so viel, wenn wir jetzt haben, vor dieser Pensionierungswelle?
Unbedingt. Also, und das habe ich vorher auch gemeint, oder? Mit diesen Entwicklungsprozessen, die wichtig sind, auch für die Zukunftsfähigkeit der Kirche. Ich befasse mich auch mit meinem anderen Teil des Jobs, auch mit Kirchenentwicklung und mit Innovationsprozessen in Kirche, auch mit dem Thema von Regionalisierung von kirchlicher Arbeit und letztlich auch mit der Frage von Pfarrstellenzuteilung und wie der Mechanismus in Zukunft könnte aussehen. Und ich finde, es gibt dort wirklich sehr gute Argumente, dass man dort jetzt wirklich muss auch die Zukunft vorbereiten. Also man muss dort neu denken, neue Modelle entwickeln. Das ist aber nicht Teil von Plan P. Oder Plan P ist nicht sozusagen, in keiner Art und Weise sozusagen ein Statement, das in die eine oder in die andere Richtung würde gehen in dieser Diskussion.
Aber ist für dich, ist zumindest ein Statement oder ein Denkanstoss, um zu sagen, hey, vielleicht wird der Zugang zu dem Pfarrberuf in Zukunft vielfältiger. Es ist vielleicht nicht mehr so, dass also es kann schon sein, gewünscht ist Theologiestudium und wir würden immer noch verteidigen, die Fähigkeiten, die im Theologiestudium, wo man dort lehrt, die setzen wir voraus. Aber wo du die her hast, wo du die gesammelt hast, das ist nicht mehr sakrosankt. Da kann es vielleicht auch andere Wege geben. Also würde es grundsätzlich so weit gehen, um zu sagen, es ist nicht mehr so eben wie in der Medizin. Es ist klar, dass der Abschluss brauche ich, dann muss ich den Doktor Med machen und dann noch die Fachausbildung und dann kann ich auch Knie operieren. Sondern wir sagen, schau, da ist das Theologiestudium und da lernst du alles, was du brauchst. Aber du hast es vielleicht nicht. Dann zeig uns, wo du all das gesammelt hast, wo dein Mitbewerber oder deine Mitbewerberin, die Theologie studiert hat, kann anweisen, weil sie nämlich Theologie studiert hat. Also ist die Offenheit, dann wäre nämlich Plan P mehr als einfach ein Notfallplan, sondern dann wäre sie ein Denkanstoss. Dammbruch im guten Sinn vielleicht.
Genau. Also ich glaube, Plan P hat mit dieser Diskussion grundsätzlich mal nichts zu tun, aber die Diskussion ist wichtig. Und wenn du mich jetzt fragst zu dieser inhaltlichen Frage, oder?
Ja,
dann habe ich schon eine Meinung. Aber
und die
es ist quasi nicht ein Teil vom Plan P. Also das muss man
das ist schon klar. Genau. Aber ist ja klar, aber, das habe ich gemeint.
Ja, ja.
Das ist einfach auch ein Fass, das der Plan P auftut.
Genau,
egal, was jetzt mit dem passiert.
Es tut die gleichen Themen sozusagen initiieren, die eben sonst auch wichtig sind. Und die Frage, die du gestellt hast, gehört dazu. Ich habe die Haltung, dass ich überzeugt bin davon, dass es in der Kirche, auf Ebene Kirchengemeinde und vielleicht ist das in Zukunft eher eine regionale Ebene mit verschiedenen, also polyzentrisch denkt, also eine regionale Kirchengemeinde mit verschiedenen Zentren in den einzelnen Dörfern, die dazugehören. Also in so einer polyzentrischen, zukünftigen regionalen Kirchengemeinde bin ich überzeugt davon, dass es die Person weiterhin braucht, die auf Niveau von einem Masterstudium Theologie in der Lage ist, um über den Auftrag von Kirche nachzudenken, auch die Verknüpfungen machen zu unseren Beständen aus der Tradition, aus biblischen Ressourcen, also die Verbindung herzustellen immer wieder und um auch mit den Menschen vor Ort irgendwie unterwegs sein in der Frage, jetzt wir in diesem Kontext, in diesem Sozialraum, mit dem Auftrag, den wir haben, miteinander reflektieren, was heisst das für uns und in welche Richtung muss es gehen mit dieser Kirchengemeinde. Also, und dass das irgendwie eine theologische Reflexion braucht, dass der Gemeindeaufbau, das Weiterentwickeln, dass das auch theologisch immer wieder reflektiert, muss sein, an das glaube ich. Und ich glaube, der Masterabschluss in Theologie ist an dem Punkt ist eine Art wie ein Standard, wo ich jetzt nicht würde aufgeben würde.
Aber das, dann sind wir doch ein bisschen mit katholischem Modell.
Vielleicht.
Oder? Wir haben so grosse Kreise mit verschiedenen Pfarreien, wo geleitet werden. Eben dort ist der Unterschied, dass die Leute durchaus Theologie studiert haben, aber eben, wenn es wirklich zählt, dann braucht es den Priester. Und das Modell, das du jetzt, ist auf anderer Ebene, quasi auf akademischer Ebene oder Ordinationsebene ja ein bisschen ähnlich. Also ganz viele Aufgaben können sogenannte Laien übernehmen, was ja sehr ein unreformierter Begriff ist eigentlich, wenn wir das Priestertum aller Gläubigen wirklich würden leben. Aber dann, wenn es wirklich zählt, und das ist die Frage, wann zählt es wirklich, braucht man dann doch der oder die mit Theologieabschluss.
Ja, genau. Also du hast mich jetzt nicht ausreden lassen, glaube ich, weil es ist jetzt erste Satz gewesen, oder?
Aber ein langer Satz.
Und ich sehe es jetzt weniger im Sinn von, das ist dann die Person, die als Einzige dann darf Kasualien machen oder Sakrament verwalten und immer dann, wenn man eine Taufe hat, muss man dann den holen und so. Das, ich sehe es jetzt weniger so, sondern ich glaube, in dem Bild, das ich habe für diesen Beruf in Zukunft, geht es eher so um Leitungsfragen, nicht im Sinn von hierarchisch, irgendeiner sagt, was durchgeht, sondern mehr so die ganzen Veränderungsfragen, die uns einfach beschäftigen als Kirche. Und jeder Kirchengemeinde ist das ein Thema. Wie können wir eine Transformation miteinander meistern, um sozusagen in eine neue Situation uns in einer guten Art aufzustellen, sodass wir eine vitale Kirchengemeinde bleiben, auch wenn wir vielleicht kleiner sind, vielleicht einen grösseren Sozialraum betreuen oder mit im Blick haben. Wie können wir eine relevante Gemeinschaft sein für den Sozialraum? Wie können wir mit Menschen unterwegs sein, die das wollen, in einer gesunden, guten Art und Weise? Wie können wir uns vernetzen mit anderen Akteuren, die ähnliche Werte haben wie wir? Wie können wir das Evangelium kommunizieren? All diese Fragen, ich glaube, das braucht einfach die Expertise irgendwo. Wenn ich manchmal denke, wenn ich an Retreaten bin und mit Kirchengemeinden unterwegs bin und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn jetzt eine Kirche pflegt, zum Beispiel miteinander, solche Fragen einfach allein würde thematisieren, habe ich wieder den Eindruck, würde ein Element, ein ganz wichtiges Element würde fehlen. So. Aber das ist jetzt nur der erste Teil. Nein. Und jetzt kommt der zweite Teil. Ich glaube, gleichzeitig wird es notwendig sein, in der Art, wie wir Menschen einsetzen in der kirchengemeindlichen Arbeit, dass wir dort viel kompetenzorientierter in Zukunft denken. Also dass wir schauen, was für Leute sind da, Ehrenamtliche oder auch Leute mit beruflichen Expertisen und Ausbildung und Abschlüssen. Und wir schauen, was ist unsere Aufgabe. Ich hoffe mir, dass in Zukunft, dass es auch je nach Sozialraum sehr unterschiedliche Kirchengemeinden wird geben, wie es auch heute schon der Fall ist. Und dass man dann wie schaut vor Ort, wer kann was, also wer bringt was mit. Und in gewissen Feldern braucht es dann vielleicht auch einen Berufsabschluss, braucht gewisse Standards für Qualität. Und in anderen Feldern bringt jemand eine Expertise mit aus einem anderen beruflichen Hintergrund und ist als Ehrenamtlicher dabei. Und dass man dann miteinander in einer ganz neuen Art vielleicht oder in einer viel systematischeren Art als bis jetzt, dass man dann schaut, wie könnten wir die Arbeit, die wir gerne machen möchten oder die Gemeinschaft, die wir möchten zugunsten von einem Dorf, von einem Sozialraum aufbauen, wie könnten wir die Menschen, die da sind, so einsetzen, dass sie ihre Kompetenzen einbringen können. Und das ist dann so ein Bild, das Schlagwort dafür ist Interprofessionalität, also dass man vor Ort in einer sehr sozialraumorientierten, bedarfsorientierten Art Teams zusammenstellt, wo die Kirche Arbeit so gut wie möglich könnten machen. Und dann spielt es nicht mehr so eine Rolle im Einzelfall dann, wer genau welches Papier mitbringt. In solchen Teams könnten auch Pfarrpersonen dann Teil sein von so einem Team, wo es dann vielleicht stärkere Rolle spielt, dass die Pfarrperson in der Jugendarbeit schon mal selber Erfahrungen in Jugendarbeit gemacht hat, wo dann vielleicht einen Moment lang das Theologiestudium nicht so eine Rolle spielt. ich sehe so eine sehr agile, sehr bedarfs- und sozialraumorientierte Organisation von der kirchlichen Arbeit.
Aber das würde heissen, dass, eben, das kann ich natürlich mehr als nachvollziehen, es braucht die theologische Kompetenz, nachgewiesen durch ein akademisches Theologiestudium. Aber eben, es ist eine Kompetenz und es ist keine quasi, wenn ich dir jetzt zuhöre, vielleicht habe ich es zu radikal verstanden, als du meinst, ist ja aber dann eher, dass es nicht mehr einfach das Pfarramt gibt und es gibt die Gemeinde oder die Verwaltung, sondern es wäre dann wie eine gemeinsam verantwortete Gemeindeleitung, wo dann aber die Person mit Theologiestudium jetzt keine hierarchisch irgendwie herausgehobene Position hätte, sondern Teil ist von einem 3-, 4-, 5-köpfigen Team, wo eigentlich das Pfarramt leitet und dann vielleicht auch jemand auf der Kanzel steht, der nicht Theologie studiert hat, aber die Predigt hoffentlich zum Gegenlesen gibt, der Person, wo Theologie studiert hat, um jetzt doch nochmal den Gottesdienst zu führen.
Also wenn man es ein bisschen überspitzt rausschaffen, dann glaube ich, es geht in die Richtung. Ja. Es braucht eigentlich die Kompetenz, die das Theologiestudium vermittelt. Und es geht weniger so um einen Status oder um eine hierarchische Höherstellung oder irgend so etwas. Ich glaube, das ist sowieso vorbei.
Auch keine Lohnklasse Höherstellung.
Das ist dann auch nochmal eine wichtige Frage. Und wir merken, die Diskussionen zum Thema Interprofessionalität, ist das zum Beispiel in Deutschland, ist das bereits ein Thema jetzt? Also was heisst denn das, wenn so in Teams verschiedene Berufsgruppen zum Beispiel eine Arbeit miteinander erledigen? Wie tut man bewerten, auch lohnmässig, was jemand mitbringt? Und natürlich ist eine berufliche Expertise oder eine berufliche Qualifikation ist ein Argument auch für Lohn, also für mehr Lohn. Das soll auch weiterhin so sein. Das glaube ich nicht, dass es anders wird. Aber die Frage ist dann, die sich stellt, ja, wenn jetzt jemand jetzt als Beispiel aus der Sozialdiakonie zum Beispiel eine sehr umfangreiche Weiterbildungen gemacht hat, oder Fachhochschulabschluss im Masterstudium mitbringt und so. Also wie tut man das dann einteilen und so. Und ich glaube, das ist im Moment, kirchenrechtlich ist es manchmal noch recht schwierig, um da eine gute Lösung gerade sofort zu finden. Ich glaube nicht, dass das jetzt gerade nächstes Jahr möglich ist, aber ich meine, jetzt auf 20, 30 Jahre rausgesehen, ist das sicher auch ein Thema.
Ja, weil ich habe das Gefühl, wir sind jetzt so in einem komischen Rang rein. Aber eben vielleicht kann der Plan P ein Anstoss sein, aus dem rauszukommen, indem dass man eben genau so weit anfängt zu denken. Oder? Also das Beispiel im Thurgau zum Beispiel, wo gewisse Leute dürfen predigen, aber Abendmahl feiern dürfen sie zum Beispiel nicht. Und ich meine, das ist ja sowohl biblisch wie reformiert total absurd. Ja. Also Abendmahl können wir doch immer, feiern können wir doch immer. Ja, genau. Und sogar die Leute, und wahrscheinlich ist das auch, würde das niemand irgendwie theologisch verteidigen, aber es ist weniger so ein, wo ich auch verstehen kann, warum das man zu so einem Entscheid kommt, eben Angst vor dem Dammbruch und so. Aber das kann dann zu total absurden irgendwie Lösungen führen, wo niemand wirklich kann verteidigen und trotzdem braucht man es irgendwie, weil man ja das Pfarramt haben, wie es ist.
Genau. Aber das sind dann die sogenannten kreativen Lösungen, die man kann beobachten kann. Und ich glaube schon, dass es dort sicher gut wäre, auch für die Kirchen als Ganzes, wenn sie sich weiterentwickeln, zukunftsfähig werden, dass man solche Diskussionen auch führt und mal wirklich mal anhocken und überlegt, wie müsste es eigentlich sein oder wie könnte es sein. Und dann merkt man schnell, dass eben die eigentliche Kompetenz, jetzt, die jemand mit Theologiestudium mitbringt, vielleicht jetzt nicht unbedingt darin besteht, einfach das Abendmahl zu machen, sondern vielleicht eben an einem anderen Ort das Wesentliche liegt. So. Und dass es aber vielleicht könnte darum gehen, in Mangelsituationen, wo man jetzt nicht mehr die Leute hat, die all Theologiestudium haben, um all die Abendmahl durchzuführen, dass man dort vielleicht eine gescheite Idee findet, um auch Leute ausrüsten und befähigen und auch mit ihnen zusammen zu entwickeln, was das für eine Rolle ist, wenn man das Abendmahl feiert und was das bedeutet, auch theologisch. Dort könnte es auch so eine Art wie neue Formen von dieser Pfarrrolle geben, die dann stärker so im Bereich Empowerment oder Ausrüstung, Befähigung von Menschen könnte liegen. Das ist auch, finde ich, eine sehr interessante Weiterentwicklung von dieser Rolle. Oder das könnte sehr interessant sein.
Sehr gut. Danke für das Nachdenken reflektieren. Ich glaube, es ist gut, wenn ein Notfallplan auch an Denkanstoss sein kann. Die Diskussion werden wir sicher weiterverfolgen und weiterführen. Herzlichen Dank
für den Besuch. Ja, sehr gern geschehen. Danke fürs Interesse.
Danke euch fürs Zuhören. Alles Gute. Ciao miteinander.